Vater und Sohn haben hier gemeinsam musiziert. Miklos und Benjamin Perenyi waren das mit dem Adagio aus dem Märchen Die Sterntaler von Leos Janacek. In vielen Märchen spielt das Teilen ja eine wichtige Rolle, so auch in der Sterntaler-Geschichte der Brüder Grimm. Da ist es also das arme Waisenkind, das außer einem Stück Brot und dem, was es am Körper trägt, nichts besitzt. Und das Mädchen geht hinaus in die Welt. Unterwegs verschenkt es erst sein Brot, dann seine Mütze, sein Leibchen, seinen Rock und schließlich sogar sein letztes Hemd an andere Bedürftige. Als es schließlich völlig nackt zu erfrieren droht, fallen die Sterne als Silbertaler vom Nachthimmel und das Mädchen hat ein neues, feines Leinenhemd an, in dem es die blinkenden Münzen aufsammelt. Wer selbstlos teilt, wird belohnt. So ist die Moral von der Geschichte. Aber ist das im richtigen Leben auch so? Darüber spreche ich mit dem Verhaltens- und Experimentalökonomen Professor Matthias Suter. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Guten Morgen, Herr Suter.
Guten Morgen.
Herr Suter, wer gibt, der wird belohnt. Deckt sich das mit Ihren Forschungsergebnissen?
Zum Teil, sagen wir es mal so. Ich würde da ungern eine allgemeingültige Regel daraus machen. Ja. Richtig ist, dass wir in ganz, ganz vielen Menschen eine große Bereitschaft sehen, auch etwas abzugeben von dem, was sie haben, von ihrem Vermögen, wenn sie das so nennen wollen. Häufig tut man das aus altruistischen Gründen, aber manchmal natürlich auch aus Gründen, dass man selber gut dastehen will und sich dann auch eine Art von Belohnung erwartet. Die muss nicht materiell sein, die kann moralisch sein, dass man das Richtige, Gute gemacht hat. Die kann so sein, dass man Ansehen in der Gesellschaft dadurch gewinnt, bei anderen als auch wohlhabend wahrgenommen wird und wohltätig. Also es gibt viele Art von Belohnungen, wenn man teilt.
Mhm. Jetzt sind Sie ja Experimentalökonom und forschen zum Thema Teilen. Was machen Sie denn da genau?
Also stellen Sie sich beispielsweise eine ganz simple Situation vor, in der ich Ihnen 100 Euro gebe. Und die Aufgabe wird einfach darin bestehen, dass Sie jetzt das Geld nehmen und zwischen sich und einer anderen Person aufteilen. Die andere Person müssen Sie nicht einmal kennen und Sie müssen gar nichts hergeben. Sie können ein bisschen hergeben oder Sie können viel hergeben. Und das machen wir, um zu sehen, wer teilt denn und wie viel geben die Leute in solchen Situationen ab. Spielt es eine Rolle, ob sie eine Entscheidung mit anderen treffen? Das sind die Fragen, die wir dann konkret untersuchen.
Ja, das ist das Ultimatumspiel, habe ich gelesen. Und man würde ja denken, ja, das Einfachste ist wahrscheinlich 50-50, oder?
Das ist eine Variante des Ultimatumspiels, die nennt man auch Diktatorspiel.
Okay.
Und hier geben die Leute im Schnitt 20-30% ab in unseren Versuchsanordnungen. Das variiert sehr, sehr stark. Es ist nämlich so, dass ca. 30% 50 hergeben, ca. 30% gar nichts hergeben und dann gibt es ein paar so in der Mitte, die relativ breit verstreut sind insgesamt. Das heißt, dass wir ganz viele Menschen sehen, die sagen, naja, jetzt habe ich das Geld bekommen, dann nehme ich es halt. Ja, und was interessiert mich die andere Person?
Okay.
Es gibt ganz viele, so wie Sie jetzt gesagt haben und wie Sie es wahrscheinlich machen würden, dass man sagt, also eine Fairness-Norm, die man gelernt hat, ist 50-50 und die geben dann auch die Hälfte ab.
Ah, jetzt ist die Wirtschaftswissenschaft ja lange Zeit vom Modell des Homo economicus ausgegangen, also einer, der unter allen Umständen auf seinen maximalen Profit bedacht ist. Der würde dann also alles behalten und wird damit auch in dem Fall gut fahren? Oder wie passt das mit Ihren Forschungsergebnissen zusammen?
Naja, ist die Frage, was man unter gut fahren versteht in diesem Fall. Also klar ist, diese ganzen Forschungen, die Verhaltensökonomen und experimentelle Ökonomen gemacht haben, die ganzen letzten Jahre zeigen, dass der Mensch nicht jeder Mensch, so muss man sagen, ein Homo economicus ist, der schlicht und einfach alles an sich rafft und nichts davon je abgeben würde. Wir nennen das soziale Präferenzen, die für ganz viele Menschen wichtig sind. Das sind Fairnessüberlegungen. Wie stehe ich da im Vergleich zu anderen? Mhm. Haben andere Bedürfnisse, wo ich auch mal gewillt bin, jemandem in Not beispielsweise zu helfen? Und das sind Eigenschaften des Menschen, die das Zusammenleben im Grunde schön machen, weil wir eben nicht alle raffgierige, eigennützige Menschen sind.
Oder überhaupt erst möglich machen. Es geht also um andere Dinge oder auch um andere Dinge als Profit. Und vielleicht ist der Mensch ja auch etwas altruistischer, als die Wirtschaftswissenschaft es lange angenommen hat. Ist das so?
Ja, das würde ich so sehen. Ja, also definitiv im persönlichen Umgang sowieso, dass wir auf hochfrequenten Finanzmärkten ganz andere Mechanismen haben, wie Angebot und Nachfrage zustande kommen. Da spielen soziale Präferenzen keine oder bestenfalls eine ganz geringe Bedeutung. Aber im menschlichen Zusammenleben spielt das eine sehr, sehr große Rolle, ob etwas als fair betrachtet wird, ob man sich gerecht behandelt fühlt, ob man auf Bedürfnisse von anderen eingeht. Und so tickt erfreulicherweise der Mensch und nicht einfach so, wie ökonomische Textbücher das lange gedacht haben.
Ja, erfreulicherweise. Sind das aber alles Laborergebnisse nach spieltheoretischen Grundlagen oder eben nach diesen Experimenten, die Sie machen? Diktatorspiel oder Ultimatumspiel haben Sie eben genannt. Wie übertragbar ist das denn überhaupt auf die Wirklichkeit?
Also es gibt einen ganz, ganz großen Forschungsstrang, der sich mit der Frage beschäftigt, warum spenden viele Leute für wohltätige Organisationen oder für gute Zwecke? Mhm. Also wir reden da ja von Milliarden. Und beispielsweise in den USA gibt es hier eine ganz deutlich stärkere Tradition, beispielsweise wie in Kontinentaleuropa. Und dort, aber auch bei uns, bei den Leuten, die das tun, gibt es einfach ein Bewusstsein dafür, dass man von dem, was man bekommt, auch etwas abgibt. Das hat natürlich manchmal so ein bisschen selbstsüchtige Attitüden im Sinne von, ich zeige jetzt, wie gut es mir geht und die Welt soll das auch sehen und meinen Erfolg bewundern. Aber das hat schon auch was anderes zu tun. Also im akademischen Bereich kenne ich mich am besten aus. In amerikanischen Universitäten ist es üblich, dass Absolventen für ihre Universität, wenn sie es irgendwie zu was gebracht haben, auch mal was spenden und was abgeben. Die allerwenigsten Leute würden bei uns auf diese Idee kommen. Dort geht es aber wirklich nach dem Prinzip, ich gebe auch etwas zurück. Ja?
Ja.
Dass man dann ab und zu seinen Namen auf einem Hörsaal sehen kann, ist ja ein netter Nebeneffekt. Ja, aber ich glaube, deswegen gibt niemand $500,000 her.
Ja, das ist tatsächlich eine andere Tradition, die Alumni-Verbände, die dann halt wirklich an die Organisationen, die Universitäten auch wieder spenden. Welche Rolle spielen denn diese, Sie haben eben schon von Fairness und Gerechtigkeit gesprochen, Vertrauen spielt wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle und Psychologie dann in dem Handel, der das Teilen ja in irgendeiner Art und Weise dann doch auch sein könnte.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Sie haben jetzt zwei Dinge angesprochen, Vertrauen und Psychologie. Ja. Lassen Sie uns mit dem Vertrauen anfangen. Mhm. Menschen, die darauf vertrauen, dass gute Taten, die sie leisten, auch irgendwann mal wieder zurückkommen, sind natürlich viel eher gewillt, auch mal großzügig etwas herzugeben.
So wie Sterntaler am Anfang.
Ja. Also das Märchen ist ja ergreifend, aber auch tiefsinnig, weil es zeigt, dass gute Taten auch belohnt werden. Ich hoffe nicht nur erst, wenn man ganz nackt ist, sondern auch schon ein bisschen davor.
Ja.
Es ist richtig, dass diese Art von Grundvertrauen, dass es auch sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit gibt beispielsweise, dass das natürlich hilft, nicht immer an sich selber zu denken, sondern auch mal großzügig zu sein.
Mhm.
Sie haben auch einen zweiten Faktor angesprochen, der wichtig ist für Teil, nämlich psychologische Faktoren. Da würde ich gerne auf einen Teilbereich kommen, mit dem ich mich seit Jahren beschäftige. Psychologen würden das häufig Selbstkontrollfähigkeiten, Impulskontrolle nennen. Wir Ökonomen sprechen dann häufig von Geduld im Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft.
Mhm.
Was unsere Studien mit Kindergartenkindern und Grundschulkindern zeigen, ist, dass jene Kinder in diesem Diktatorspiel mehr abgeben für andere Kinder, die geduldiger sind, die selbstkontrollierter sind, die zum Beispiel warten können, wenn sie vor die Frage gestellt werden, möchte ich eine Belohnung heute bekommen oder zwei morgen beispielsweise. Das berühmte Marshmallow-Experiment macht es ja ähnlich. Und die Kinder, die eben auf die zweite Belohnung morgen warten können, das sind auch die, die großzügiger sind.
Ja.
Das scheint einen interessanten Zusammenhang zu sein, der erst kürzlich eigentlich wirklich in der Forschung auch aufgetaucht ist, dass Großzügigkeit eben tatsächlich mit Impulskontrolle zu tun hat. Und eigentlich wirkt es plausibel. Ich verzichte darauf, alles für mich selber herzuraffen, obwohl ich das kann, und gebe ein bisschen davon ab. Und das ist auch eine Form von Selbstkontrolle, dass man bei Großzügigkeit an andere denkt und nicht an sich selbst zuerst.
Wie und wann lernen denn Kinder überhaupt zu teilen? Also wahrscheinlich können Kinder etwas schlechter teilen als ältere Menschen, würde ich jetzt mal unterstellen. Spielen da Vorbilder eine Rolle?
Also Sie haben die ganz richtige Intuition. Alle meine Studien und auch von anderen Kollegen weltweit zeigen, dass mit zunehmendem Alter in diesen experimentellen Forschungen Kinder und später dann Jugendliche großzügiger werden. Zuerst scheint man ja irgendwie vielleicht aus Entwicklungsgründen her an sich selber zu denken, sich selber mal bedienen zu müssen, und dann lernen Kinder und Jugendliche mehr abzugeben insgesamt. Vorbilder spielen da eine sehr, sehr große Rolle tatsächlich. Also es gibt auch Forschungen, die zeigen, dass Eltern, die großzügiger spenden, tendenziell eher auch Kinder haben, die in diesen einfachen Verteilungssituationen mehr abgeben. Und da bin ich überhaupt der ganz tiefen Überzeugung, dass wir viele Dinge lernen dadurch, dass wir sie imitieren von Vorbildern, die wir als wichtige Personen in unserem Leben ansehen. Und Eltern sind das notwendigerweise.
Ja, das wäre dann die Frage auch, welche Rolle dann so eine soziale Gruppe irgendwie beim Teilen spielt. Also wird vielleicht innerhalb einer sozialen Gruppe leichter geteilt, also vielleicht im übertragenen Sinne auch Menschen, die einen gleichen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, teilen die eher miteinander als solche, die das nicht haben?
Ja, das glaube ich schon. Auch da kann ich ein konkretes Beispiel anbringen. Wir haben das in Südtirol gemacht, und zwar in Meran ist eine zweisprachige Stadt, wo die Hälfte der Kinder Deutsch und die Hälfte der Kinder italienischsprachig ist und auch in entsprechenden Schulen geht. Und wenn wir die gebeten haben, einen bestimmten Betrag aufzuteilen zwischen sich und einer Person aus der gleichsprachigen Schule, dann hat diese Person mehr bekommen, als wenn die Frage war, teile einen bestimmten Geldbetrag zwischen dir und einem anderen Kind aus der anderssprachigen Schule auf. Und das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Der eigenen Gruppe gegenüber fühlt man ja, man kann sagen, mehr Solidarität, mehr Zugehörigkeitsgefühl, mehr Fairness, die notwendig ist zu zeigen in den Handlungen als in, gegenüber anderen und fremden Gruppen.
Das ist spannend, vielleicht jetzt zum Schluss nochmal, wie das in unterschiedlichen Kulturen ist mit dem Teilen und mit dem Schenken. Also gibt es da Ergebnisse, gibt es überkulturelle Studien?
Die gibt's und es gibt tatsächlich weltweit relativ große Unterschiede, wenn Sie in so, im Englischen nennt man das Small-Scale Societies gehen, also im Grunde Volksgruppen, die ja ein paar hundert Einwohner oder vielleicht ein paar tausend Mitglieder insgesamt haben. Da kann es ganz, ganz unterschiedliche Normen geben im Sinne von, man behält alles für sich bis zu, man teilt alles. Das hat offensichtlich ganz viel damit zu tun, wie diese kleinen Gesellschaften wirtschaftlich überleben. Lassen Sie mich das an einem Beispiel illustrieren. Wenn eine Gemeinschaft vom Walfang lebt, dann schaffen sie das nicht allein, ganz einfach, weil sie allein mit dem Wal irgendwie
schaffen.
Kann
man nicht jagen.
Eben, also das heißt, das Dorf muss zusammenhalten, die Gesellschaft muss zusammenarbeiten, um sich wirklich diese großen Fänge ermöglichen zu können und damit auch lang zu überleben, Fett und Fleisch und alles, was man halt hat. Und dort zum Beispiel sieht man eindeutig, dass die Teilungsnorm darin besteht, dass man, wenn man einen Kuchen hat, den teilt man möglichst gleich auf alle Leute, die jetzt am Tisch sitzen beispielsweise. Während in anderen Gesellschaften, wo die Mitglieder dieser Gruppen weit auseinander wohnen, da gibt es ganz, ganz andere Teilungsnormen. Da behält man einfach deutlich mehr für sich und weiß gar nicht, warum überhaupt jemandem was abgeben sollte.
Ja, das Spannende ist, dass es eben wirklich ein soziales Phänomen ist. Das ist ja klar, das Teilen halte ich ja immer auch, es gibt ein Gegenüber. Und dass es beim Teilen offenbar um weit mehr geht, als das maximalen Profit rauszuholen. Das sagt der Experimentalökonom Matthias Sutter. Und das lässt ja auch hoffen. Vielen Dank für das Gespräch und dass Sie uns an Ihren Forschungsergebnissen haben teilhaben lassen.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Auf Wiederhören.